Lasst uns Platz nehmen.
Jesus, du bist der Herr, du bist der König, du bist auf dem Thron. Wir haben ja Himmelfahrt gehabt, Thronbesteigung Jesu. Jesus ist heimgekommen zu seinem Vater, wie der verlorene Sohn, die Welt zurückgelassen, und er kam nach Hause und dann sandte er den Heiligen Geist. Was habe ich von der Himmelfahrt? Wir wollen darüber nachdenken heute. Machtantritt Jesus, meine Botschaft an diesem Abend. Wir sind ja hier eine Predigtkirche, denn wir senden das Wort aus und wir erleben das immer wieder. Das Wort kommt nicht leer zurück. Es bringt, wozu Gott es sendet. Immer wieder kriege ich Post und Briefe von überall in Deutschland. Wir sind gesegnet worden. Einige beschweren sich, weil die Predigt so lang ist. Aber ich muss ja so viel sagen in kurzer Zeit, die mir zur Verfügung steht, und ich will die Zeit auskaufen. So, heute spreche ich über den Heiligen Geist als die einzige Alternative Gottes. Nein, das war Mittwoch das Thema. Aber das ist Fortsetzung eigentlich ein paar Gedanken, die ich nicht am Mittwoch betrachten konnte, weil es so kurz die Zeit war. Und die habe ich hier mit eingebaut. So, und dann Machtantritt Jesu Christi. Ganz herzlich für morgen, herzlich eingeladen, wie der Glaube wächst, wie der Glaube funktioniert. Und wir werden Apostelgeschichte 19 betrachten. Das kannst du jetzt schon in der Ruhe zu Hause vorlesen und einfach einprägen, wie wirkt der Heilige Geist. Und ich habe eines festgestellt: der Heilige Geist wirkt, Gottes Wort wirkt, wenn wir reinen Tisch machen. Die haben aufgeräumt mit ihren Zauberbüchern und dann wuchs das Wort. Und dann kam der Glaube, dann kam Befreiung, dass sogar die Schweißtüchlein von Paulus Wunder wirkten. Natürlich, und wo der Herr eine Kirche baut, da baut der Teufel auch eine Kapelle daneben. Und das sind die Söhne des jüdischen hohen Priesters, Skephas, die versuchen, Exorzismus zu betreiben. Teufel, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Und was ist passiert? Der Teufel kam raus und hat sie überfallen. Zerkratzt, zerrissen, die Klamotten ihnen vom Leib gerissen. Wir wissen, wenn wir keine Autorität haben, dann passieren solche Sachen. So wie der Glaube wächst. Und am Sonntag habe ich ein gutes Thema. Gott gebietet dir den Segen. Gott befiehlt den Segen. Segen, stell dich an der Seite von, wie du auch immer heißt, und begleite diese Person, übernimm, trag diese Person, und wie man das alles so erlebt und angestellt wird, das wollen wir auch dabei hören. Jesus ist zum Vater heimgegangen und das hat Konsequenzen für uns. Und die Frage ist, was habe ich davon? Jesus ist beim Vater angekommen, er hat das Ziel erreicht. Und ein Zeichen, dass er das Ziel erreicht hat, ist, dass sein Gebet beantwortet wurde. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch den Tröster, den Heiligen Geist senden. Und der wird bei euch sein, ewiglich. Und heute freue ich mich, dass ich im Zeitalter des Heiligen Geistes leben kann. Und ich weiß, die Bestätigung ist da, das Werk Jesu ist vollbracht. Gott hat ihn akzeptiert und angenommen. Es ist alles geschafft, alles bezahlt. Ich muss nicht mehr nochmals zahlen. Einfach das Zeugnis des Heiligen Geistes ist die Quittung. Ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben. Der Teufel kann dich anklagen, der kann dich verleumden, der kann dich auslachen, verspotten, egal was ist. Du weißt, ich bin erlöst. Jesus ist mein hoher Priester, oben beim Vater im Himmel, an der rechten Seite der Majestät Gottes. So, die Himmelfahrt, die Heimkehr Jesu sagt mir auch noch einige andere Dinge, dass meine Erlösung gesichert ist. Hier auf dieser Erde kann alles zerstört werden. Da muss ein Dummkopf auf den Knopf drücken und die Erde in die Luft jagen. Das kann er. Heute haben wir genug Atombomben und Waffen. Aber unser Wandel ist im Himmel. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Und dort gehen die Bücher nicht kaputt und die Dateien können nicht zerstört werden. Da kommen auch keine Hacker hin. Also, dass dann jemand gelöscht wird aus dem Buch des Lebens, nein. Die Himmelfahrt Jesus bezeugt mir auch noch eines: der Heiland ist heimgekommen. Der hat den Teufel besiegt, der Teufel hat verloren. Er hat ein Gefängnis gefangen genommen. Die Geister der Verstorbenen, die von Adam bis, ja, zu der Kreuzigung Jesu und die noch dazu kommen werden, die noch sterben werden, die hat er alle mitgenommen in die Herrlichkeit, außer die, die sich dem Teufel und dem Antichristen verschrieben haben, die bleiben alle da, wo sie hin wollten. Niemand wird bei Gott vergewaltigt. Im Himmel und in der Hölle sind nur Freiwillige. Denkt drüber nach. Nur Freiwillige. Jesus hat gewonnen, die Schlacht. Du musst nicht mehr kämpfen. Der Kampf ist vorbei. Der Krieg ist zu Ende. Wir sind auf der Seite des Siegers, wenn wir zu Jesus uns stellen und zu Jesus bekennen. Er ist heimgekehrt zum Vater. Die Arbeit ist getan für dich und für den Herrn Jesus Christus. Ich weiß, mein Erlöser lebt, und er ist der Letzte, der sich dann erhebt. aus dem Staub und was auch immer es sein mag. So, und das ist unsere Ebene, von der gehen wir weiter. Es ist nichts mehr zu tun. Eigentlich, was Erlösung anbelangt, ist nichts mehr zu tun. Es ist Feierabend. Jetzt müssen wir nur noch in der Gnade wachsen, im Glauben wachsen, im Gehorsam wachsen und so innerlich stark werden, sodass wir Könige und Priester eines Tages mit dem Herrn Jesus sind. Hier die Geschichte, Apostelgeschichte 1 von Vers 8. Es ist so wichtig zu wissen, Jesus verlässt die Erde mit dem Segen. Er segnet sie. Und dann nahm eine Wolke sie weg. Und ich lese hier, da sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde, bis zu Nordkap und Nordpol und Südpol, irgendwo Südafrika. Und als er das gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgenommen und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel starrten, kann ich mir vorstellen, sie haben noch nie Sputnik gesehen, Apollo-Raketen, wie die in die Luft gehen, verstehst du, wo ist er geblieben? Wo ist er geblieben? Was macht er jetzt? Jetzt ist unser Heiland weg. Das war doch so fantastisch, 40 Tage lang, der war immer bei uns immer wieder aufgetaucht, dann hat Fisch sogar für uns gebraten und ja, und so viele Weisheiten weitervermittelt nach der Auferstehung. Alles, was wir in den Evangelien haben, das meiste, was tiefe Wahrheiten sind, sind alle nach der Auferstehung gegeben worden. So, weg ist er. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. So, und sie sprachen, Männer von Galiläa, nicht von Jerusalem oder nicht von Samaria oder ihr Juden. Nein, Männer von Galiläa. Weißt du, die Galiläa, das war so Weltkreis. Das war um See Genezareth. Von dort kamen alle Jünger Jesu, außer Judas Ischariot. Und er hat sich aufgehängt. So hat den Herrn verleugnet. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, mir geht es um den Machtantritt des Herrn Jesus, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, der wird so wiederkommen, wie ihr habt es gesehen und wie er zum Himmel fuhr. Und da kehrten die Jünger zurück nach Jerusalem. Es ist wichtig zu wissen, dass sie wieder zurückgingen nach Jerusalem. Und es war ein Befehl des Herrn, bleibt in Jerusalem, bis ihr eingetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das ist ganz arg wichtig. Wir kriegen nicht Kraft, wenn wir auf die Bibelschule gehen oder irgendwo was Großes hören, sehen. Nein, wir werden unsere Siege erleben, wenn wir dorthin gehen, wo wir unsere Schlappe erlebt haben, wo wir unsere Niederlagen erlebt haben, wo wir versagt haben, wo wir auf der Nase lagen. Geh dort zurück und dort machst du wieder weiter mit der Kraft und der Gnade Gottes. Die Wolke nimmt ihn weg, er wird plötzlich unsichtbar und ich sag, der wird auch so plötzlich genauso sichtbar. Plötzlich ist er da. Stell dir mal vor, plötzlich ist er in unserer Mitte. Und er ist in unserer Mitte. Weißt du, Jesus kommt bald wieder. Diese Botschaft ist also für die Gemeinde, für die Gläubigen, nicht für die Welt. Für die Welt ist die Botschaft, Jesus ist gekommen. Für die Gemeinde ist die Botschaft, Jesus ist hier, heute, mitten unter uns. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und dass Jesus wiederkommt, ist so eine seelsorgerliche Sache. Wir müssen immer bereit sein, dem Herrn zu begegnen und bei ihm zu sein. So, sie brauchen jetzt die Aposteln keinen sichtbaren Jesus. Es ist alles bezahlt, alles getilgt, alles erledigt. Sie haben jetzt nur noch im Glauben zu leben. Er ist hier. Er, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, sein Segen ist mit uns. Durch Jesus ist alles erledigt. Jesus lebt, viele Gläubige jetzt unter ganz anderen Bedingungen. Er ist nicht mehr unter uns. Er ist bei uns. Und er steht am Thron des Vaters und er vertritt uns bei der Himmelfahrt. Jesus, da schließt sich der irdische Kreis des Herrn Jesus und dann etwas ganz Neues beginnt mit ihm. So, keiner kann den Herrn vom Thron stürzen. Er ist jetzt bei Gott. Er lebt jetzt in einer Ewigkeit. Weihnachten und Himmelfahrt, das ist der Lebenskreis Jesu. Und alles andere ist es der geistige, der verherrlichte, der verklärte Herr. Und jetzt beginnt unser Leben. Jetzt müssen wir die Gesandten, die Botschafter Gottes sein. Und Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und lehrt die Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist jetzt unsere Arbeit. Jesus kommt nicht mehr runter zum Taufen. Jesus kommt nicht runter, um Sünden zu vergeben. Jesus kommt nicht mehr hier runter, um sein Reich zu bauen. Jesus, bist du und ich. Wir sind die Bauleute Gottes. Das ist jetzt unsere Baustelle, an der wir hier arbeiten. Der Heilige Geist bürgert, und Jesus hat den Heiligen Geist geschickt, der bürgert uns jetzt in den Himmel ein. Jetzt bekommen wir unser Pass ausgestellt, unseren Ausweis, dass wir Bürger des Himmels sind. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. So, wir erleben große Dinge. Die Gegenwart Gottes durch den Herrn Jesus Christus. Der Himmel ist jetzt ja ein Teil von uns. Dein Wille geschehe jetzt im Himmel und auf Erden. Und das passiert jetzt durch die Heimkehr Jesu. Etwas Unerklärliches ist passiert. Jesus ist heimgekommen und der Geist ist gekommen. Und jetzt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich, im Irdischen war es nur Essen und Trinken. Brot, Vermehrung, Fisch und dergleichen. Aber hier ist jetzt das Reich Gottes Friede und Freude im Heiligen Geist. Und die Jünger gingen nach Hause, warteten auf die Erfüllung des Vaters und wurden voller Kraft, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit. Und die standen auf dem Söller. Wenn du denn die Jünger vor der Kreuzigung oder bei der Kreuzigung, vor der Auferstehung, vor Ostern anguckst und dann nach Ostern und nach der Himmelfahrt und nach Pfingsten, die treten auf und verkündigen in der Vollmacht, das Reich Gottes ist unter uns. Preis dem Herrn. So, Jesus hat jetzt seinen Einfluss angetreten, sein Kommando, alles muss jetzt auf ihn hören und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Jesus sagt auch, als er weggeht, bevor er sagt, lies mal Matthäus und lies mal Markus 16 und was dort alles drin steht. Ich bin alle Tage bei euch. Und mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Das ist jetzt passiert und das ist der Fakt. Und mit diesem Fakt leben wir. Wenn du das begreifst, Jesus hat alle Macht. Jesus hat alle Macht in meinem Leben, in dieser Welt, in meiner Familie, in meiner Geschichte, wo auch immer. Er ist nicht mehr der Sklave, der Schuhputzer und Fußwäscher. Jetzt ist der Herr Jesus nicht mehr der Stallknecht. Nein, jetzt ist der König aller Könige. Majestät, haben wir gesungen. Eigentlich fehlen uns die Worte. Es ist viel mehr als alle Majestäten dieser Welt zusammenaddiert. Ja, ihm ist gegeben alle Gewalt. Muss ich es vorstellen? Er muss nur Klack machen und dann tanzt die ganze Welt nach seiner Pfeife. Er ist wieder Gott, was er vorher war. Er ist wieder in seiner Welt, in seinem Urzustand heimgekehrt. Jetzt repräsentiert er dich und mich nicht mehr hier auf Erden, sondern oben. Weißt du, hier auf dieser Erde hat er uns versöhnt mit Gott. Das war seine Arbeit, er war der Stellvertreter Gottes. Aber jetzt ist er unser Fürsprecher. Jetzt ist er unsere Stimme bei Gott. Er ist jetzt unser Anwalt. Wenn du Probleme hast, musst du immer zum Anwalt gehen, verstehst du? Damit der deine Sache übernimmt. Und jetzt, wenn du Probleme hast, geh zu deinem himmlischen Anwalt, Jesus Christus. Und er hilft dir, er kämpft für dich. Jetzt beginnt das Übernatürliche, das Reich des Geistes. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 11, das alles sage ich euch, meine Lieben, über den Heiligen Geist und so weiter, dass meine Freude euch erfüllt und ihr vollkommen seid in meiner Freude. Also meine Freude soll euch erfüllen. Der Heiland freut sich. Geschafft, gesiegt, vollbracht. Und das sollte deine Freude sein. Seine Freude soll unsere Freude sein. Wir haben gesiegt. Marathonläufer. Das war die Botschaft. Das ist seine Freude. Und wir müssen erfüllt werden von seiner Freude. Er ist beim Vater. Daheim. Fertig. Und jetzt kannst du dich auch ausruhen und entspannen. Und du sollst all das haben, was Jesus hat. Das ist seine Freude. Und ich habe das euch alles gesagt und euch alles verkündigt, damit, wenn ich zum Vater heimkomme, ihr sollt an mir teilhaben. Sich beteiligen an meiner Freude, an meinem Vergnügen, an meiner Fülle, an meiner Ehre. Du sollst dann teilhaben an Jesus. Jesus hat immer wieder gesagt, da wo ich bin, da sollt auch ihr sein. Das ist die Bedeutung von Himmelfahrt, dass wir versetzt werden an himmlische Hörter, dass wir dort sind, wo Jesus ist. Das, was er hat, dass wir es haben. Das, was er tut, dass wir auch tun oder getan haben, hat auch tun, weiterwirken. Das, was er fühlt. Vater, du hast mich verteidigt, du hast mich unterstützt, du hast mich getragen, du hast mir geholfen. Jetzt bin ich zu Hause. Und das, was ich erlebt habe, das sollen meine Kinder, meine Nachfolger, meine Brüder und Schwestern erleben. Das, was Jesus lebte, das darf ich jetzt leben und ausleben, und zwar in vollen Zügen. Also ich bin begeistert von Jesus. Nicht, ich muss kämpfen, das ist so hart. Geschwister, betet für mich. Nein, ich muss kämpfen. Mir wird nichts erspart. Aber ich weiß, gesiegt hat der Löwe aus Juda. Halleluja. Das, was Jesus erreichte, das erreiche auch ich. Denn da, wo ich bin, soll auch ihr sein. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Auch wenn du gleich sterben würdest. Du lebst weiter. Weißt du, wir wechseln hier nur das Wartezimmer und wir gehen in die Herrlichkeit Gottes hinein. Jesus ist jetzt in die Heiligkeit Gottes eingetreten. Weißt du, er hat sich hier erniedrigt. Er war hier Knecht, hat sich hier aufgeopfert. Und jetzt ist er in der Heiligkeit und Herrlichkeit. Jetzt kommen die Engel und die verbeugen sich alle. Alle Knie müssen sich beugen. Auch der Teufel. Glaub mir das. Auch der Teufel. Der kann nichts machen ohne den Willen Jesu. Denn mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und in der Unterwelt. Der Teufel ist ein Gefangener. Auch der Antichrist und der falsche Prophet, die können nicht machen, was sie wollen. Der Herr hat das letzte Wort. Das Lamm ist es, das die Siegel öffnet in der Offenbarung. Lies mal, das Lamm. Da alle 24 Ältesten, was sie auch immer sind, legen ihre Krone nieder, weil das Lamm die ganze Autorität hat. Das hat Jesus als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde getragen hat. Er bringt uns in die Nähe Gottes, das ist unsere Heiligung. Weißt du, du kannst dich anstrengen, so viel du willst, brav sein, lieb sein, ehrlich sein, aufrichtig sein, das schaffst du nicht. Aber wenn Jesus in dir ist, da wird das alles automatisch. Er macht uns zu Auserwählten und er bereitet uns durch den Heiligen Geist zu diesem Treffpunkt im Himmel eines Tages, wenn wir in diesem Land der Verheißung sein werden. Er bereitet uns, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster senden, der ist viel besser wie ich. Stell dir mal sowas vor, der Herr Jesus ist so demütig. Er sagt, der Heilige Geist ist viel besser wie ich, und der wird bei euch sein, der wird euch helfen, der wird euch in alle Wahrheit führen, der wird euch stärken, der wird ja euch zu Bürger des Himmels machen. Und dann sagt der Herr Jesus noch etwas. Ich gehe hin, euch eine Stelle zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Ich gehe euch eine Stelle zu bereiten. Während Jesus den Platz für uns im Himmel zubereitet, dein Apartment, deine Wohnung einrichtet, nach deinen Bedürfnissen, während er das macht, bereitet der Heilige Geist dich für die Wohnung. Denn wenn du dort ankommst, verstehst du, du hast jetzt schon Kumpel, Probleme mit den ganzen Smartphones. Weißt du, da brauchst du noch auf den Knopf drücken, dann gehen die Jalousien runter, auch wenn du noch 1000 Kilometer weg bist. In deiner Wohnung. Heute ist die Technik schon so fortgeschritten. Verstehst du, du kannst alles schon im Voraus machen. Was glaubst du, wie die Technik im Himmel erst sein wird? Erstmal, es wird keine Technik geben. Dort werden schon allein Gedankengänge diese Reflexionen auslösen. Du wirst nur denken. Und schon passiert. Das Wort liegt noch auf der Zunge. Du hast noch gar nicht mal ausgesprochen und schon ist es geschehen. Das ist, wozu der Heilige Geist uns zubereitet, dass wir lernen, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unserem Willen umzugehen. Ich will und während du das willst, passiert es. Das ist die göttliche Technik. Die göttlichen Instrumente, die dich versetzen an himmlische Örter. Und der Heilige Geist macht uns zu anderen Menschen, glückliche Menschen, für ein anderes System. Total anders. Jesus sagt, in meinem Hause oder in meinem Vaterhaus sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, weißt du, das ist so. Und wenn es nicht so wäre, ich werde es euch vorbereiten. Und jetzt die Gemeinde, die Gläubigen, die müssen überzeugt werden vom Heiligen Geist. Wir sind vielleicht ein bisschen komisch. Wir sind weltfremd. Wenn man so Christen anguckt, weißt du, die leben zwar hier, aber sind nicht hier. Und die sind ganz woanders. Und du weißt, du kannst gar nicht definieren, wo wir wirklich sind. Weißt du, uns geht es wieder um Christoph Kolumbus. Als er von hier von Spanien wegfuhr, dann wusste er nicht, wo er hinfährt. Den Seeweg nach Indien natürlich, ja, ja. Und als er dort war, wusste er nicht, wo er war. Und als er zurückkam nach Hause, konnte er nicht sagen, wo er gewesen ist. Und so geht es uns manchmal, weißt du, wenn man sagt, geht uns genauso wie dem Apostel Paulus, weil ich weiß es nicht, bin ich im Fleisch, bin ich im Sinn gewesen, bin ich im Geist gewesen, kann ich nicht sagen, aber ich sage unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat, das hat Gott all denen bereitet, die ihn lieb haben. Und weißt du, da geht es uns genauso. Du weißt nicht, wo du warst. Und Gott gibt uns manchmal so Lichtblicke, Schlüssellochbeobachtungen. Herrlich, herrlich. Aber das ist nur ein kleiner Fokus, kleiner Ausschnitt. So wie Christen, wir werden belächelt, manchmal bedauert, als Sonderlinge angesehen und was weiß ich. Und manchmal sind wir es auch, weil wir uns komisch benehmen. Aber eigentlich, ich versuche es so, dass ich ganz cool bin, wenn ich hier unten bin. Und wenn ich da oben bin, dann flippe ich aus. Dann bin ich närrisch. Dann bin ich ja glücklich, happy, fröhlich und so weiter. Wahre Christen. Und jetzt möchte ich ein paar Gedanken über wahre Christen sagen, noch ganz kurz. Wenn du an Jesus glaubst und Jesus dein König ist und dein Herr ist, dann wirst du dich nicht fürchten in dieser Welt. Denn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wahre Christen kapseln sich nicht ab. Sie sehen die Dinge im richtigen Licht, wie sie wirklich sind. Alles ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Die Schwester hat mir heute Bilder von ihrem Enkelchen gezeigt. Aber die, weißt du, das Enkelchen, es wird alt und grau und Oma und Opa später und so weiter und dann wird es eingesagt und stirbt. Wir werden geboren zu sterben. Das ist der Lauf des Lebens. Das ist alles so vergänglich. Und dann siehst du das alles und dann wirst du klug. In der Bibel heißt es, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Du musst ausrechnen. Weißt du, wenn du 60 bist, hast du vielleicht noch 40 Jahre. Wenn du 70 bist, hast du nur noch 30 Jahre. Wenn du 80 bist, hast du nur noch 20 Jahre zu leben. Das Leben wird immer kürzer. Und wenn du, ja, 90 bist, hast du nur noch 10 Jahre womöglich zu leben, bis du dann 100 erreicht hast. Gläubige Menschen leben in einem anderen System. Sie sehen in seinem Licht, sie sehen die Dinge des Lebens, alles vergänglich. Und ich bin froh, dass alles vergeht. Stell dir mal vor, ich werde so alt wie in Methusalem. 960 Jahre alt. Verstehst du? Wenn man denkt heute, was schon alte Leute mit 104 Jahren erleben oder 110 Jahre, wenn sie alt werden, so wie nichtig ist doch das Leben. Ein echter Christ, ein echter Gläubiger lebt ein richtiges Leben in dieser Welt. Er genießt das Leben, er kauft jede Sekunde aus. Er lässt sich nicht verrückt machen. Schneller, 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 schneller. Nein, er hat Zeit. Er lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Ihr werdet meine Kraft empfangen und ihr tut immer im richtigen Augenblick das Richtige. Just in time. Just in time. Der Gläubige behält immer klaren, kühlen Verstand. Wahre Gläubige sind nicht weltfremd. Die sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Die kaufen die Dinge aus. Weißt du, wir müssen aufhören, weltfremd zu sein. Ja, Christen haben kein Fernsehen, kein Computer, kein Smartphone. Die fahren kein Auto, die nicht nur ein Fahrrad. Die reiten noch mit dem Gaul oder Esel. Nee, wir sind mitten in der Welt. Wir nehmen schnellste Flugzeuge, schnellste Autos, die schnellsten Computer. Wir leben. Aber diese Dinge dürfen uns nicht beherrschen. Das ist nämlich, was der Heilige Geist uns wirkt. Wir dürfen alles haben. Ich kann alles haben, aber nicht alles frommt, nicht alles bessert mich. Und ich habe eines festgestellt, je mehr du hast, desto mehr Arbeit hast du. Du musst abstauben, wegräumen, wieder aufbauen. Wieder abbauen. Weißt du? Und es kostet immer mehr. Das Auto fängt mit A an, O, A. Und dann am Ende ist das O. O, 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 O. Verstehst du, was das alles so kostet? Steuern, Finanzamt, TÜV. Wahre Christen leben in dieser Welt. Sie genießen das Leben. Sie kaufen die Zeit aus. Und die Bibel sagt, wir sollen die Zeit auskaufen. Ihr werdet meine Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet das Optimalste in eurem Leben machen. Schaut, der Herr Jesus war nur 35 Jahre alt, ist 35 Jahre alt geworden. Und was hat er alles gemacht? Meine Bibel sagt, er hat so viel gewirkt, dass alle Bücher nicht fassen können, was er getan und was er gesagt hat. Verstehst du? Und man kann seine Zeit auskaufen, wenn man bewusst lebt. Wenn man bewusst lebt. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und bewusst leben. Jesus ist oben, er regiert, er hat alles unter Kontrolle. Ich muss nicht ausflippen, ich muss nicht verzweifeln. Wahre Christen, sie gestalten die Welt oder mitgestalten, sie helfen den Menschen, sie heilen, sie befreien und sie machen die Welt noch menschlicher. Das machen Christen. Wenn ich daran denke, guck mal, die ganzen Heilanstalten, ob jetzt Bodelschwenk war, mit seinem Lobetal und all das. Christen haben die Welt mitgeprägt, nicht die Atheisten. Die haben nur Blut und Tränen produziert, Karl Marx und wie sie auch alle heißen mögen, die das Weltverbesserer. Die Diakonissen, die haben umsonst gepflegt, die armen Leute, manche Kaiserin, manche König oder manche Prinzessin, die haben den Dienst quittiert und sind ins Kloster gegangen und haben dann armen Leuten gedient, bis nachher der Staat kam und alles wird bezahlt. Weißt du, heute macht man alles nur fürs Geld. Leider, leider, leider. Aber Christen, und das ist Alternativleben, Christen machen nicht alles fürs Geld. Sie wissen, wir machen für den Herrn. Wir geben für den Herrn, wir dienen für den Herrn, wir demütigen uns, wir gehen durch den Staub, Demut ist durch den Staub gehen. Wir machen das alles für den Herrn Jesus. Wahre Christen sind Salz und Licht in dieser Welt, sie hinterlassen Spuren. Das war diese Alternative, was mir noch am Mittwoch stehen geblieben ist oder was übrig war. Weißt du, wir beeinflussen die Welt, weil Jesus oben ist, jetzt sind wir hier unten zuständig. Du und ich, wir sind das Bodenpersonal Gottes. Weißt du, so viele Leute glauben nicht an das Bodenpersonal Gottes. Die sagen, ja, ich glaube an Jesus. Unsinn. Du kannst an Jesus nicht glauben, wenn du kein Bodenpersonal hast. Hier in Tegel, kein Flugzeug wird starten, kein Flugzeug wird landen, ohne dem Bodenpersonal. Verstehst du? Das Bodenpersonal ist so wichtig. Die Gemeinde Jesu ist so wichtig. Heilsnotwendig. Viele glauben das nicht, wollen es nicht wahrhaben. Die Predigten sind wichtig. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und wir machen das Geschäft weiter. So, wir sind von Gott angenommen. Jesus liebt uns. Er hat uns jetzt adoptiert. Vater, ich danke dir für all die Brüder und Schwestern, die du mir gegeben hast. Und die Familie Gottes ist groß. Glaub mir das. Millionen, Millionen, Millionen. Wenn die einmal kommen aus Brasilien, aus Kanada, aus Mexiko, verstehst du, da kommen sie, jeder mit seiner Kultur, und dann kommen die Afrikaner, dann kommen die Asiaten, dann kommen die Russen, ja, und die slawischen Menschen, dann kommen die Germanen, dann die Norweger, die Wikinger, die kommen von allen Richtungen, und dann winken sie, was wird das für ein Fest sein, wenn der Herr die Seinen ruft, das sind alles Brüder und Schwestern, und ich sag dir eines, deine Freunde kannst du selber aussuchen, aber deine Geschwister, die musst du so nehmen, wie sie kommen. Also mir ging's. Wir waren 8 Kinder. Ich war der Älteste. Und ich musste jedes Mal angucken, wie da wieder einer da ist, der mich eifersüchtig macht. Oder was weiß ich, auf die Nerven geht, wo ich den Babysitter machen muss, auf den aufpassen muss. Es war nicht einfach. Weißt du, wenn meine Mutter dann irgendwo wegging, musste ich auf meine Geschwister aufpassen. Ich war natürlich böse, ich habe sie eingeschlossen. Aber ich habe nichts Böses getan, aber die waren frech. Und ich musste mit den frechen Geschwistern klarkommen. Und genau das Gleiche passiert auch uns in der Gemeinde Jesu Christi, in der Familie Gottes. Da gibt es so viele Freche. Und wir sind in der Familie Gottes. Jesus hat uns angenommen. Wir sind adoptiert, wir sind Erben Christi, Miterben des Glaubens. Fleisch und Blut, ja, angenommen. Durch die Taufe sind wir dazugehörig und Jesus hat uns geheiligt. Wie betet Jesus hier im Johannesevangelium? Heilige sie in der Wahrheit und dein Wort ist die Wahrheit. Weißt du, durch die Predigt wirst du geheiligt. Ich mache nicht groß Seelsorge. Am Anfang war ich so dumm, dass ich ständig stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang mit der Seelsorge verbracht habe. Wie geht's, Bruder, was machst du? Oder das ist falsch und beraten und so weiter. Weißt du, was ich mache? Heutzutage, ich mache schon Seelsorge, aber nur gezielt. Und dass ich den Leuten helfe, auf den Sprung zu kommen, eigentlich durch die Predigt. Die Predigt ist der Schlüssel. Heilige sie in der Wahrheit. Weißt du, in einer 20-Minuten-Predigt, was kannst du in 20 Minuten sagen? Nicht einmal richtig guten Tag. Aber du brauchst das Wort Gottes. Paulus hat bis nach Mitternacht gepredigt. Schon mal vor, ich mache sowas. Gut, das kann ich machen, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist. Aber er braucht das nicht. Weißt du, man muss immer dann aufhören, wenn es am besten schmeckt. So ist beim Essen. Und so ist beim Predigen. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Durch die Taufe werden wir hineingeboren in die Familie Gottes, aufgenommen, adoptiert. Und ist genau das gleiche, als wenn du natürliche Geburt erlebst Adoption. Weißt du, du bist jetzt in der Familie Gottes eingetragen. Teil einer göttlichen Familie. Du verlässt Vater und Mutter und du hängst Jesus Christus an. Es ist merkwürdig, wie das passiert. Und manche vergessen ihre Familie, weil sie Jesus viel mehr lieben. Und manche Männer sind eifersüchtig auf ihre Frauen. Ja, die ganze Zeit Jesus, 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 Jesus. Und wo ist der Johannes? Jesus oder die Maria? Immer nur Jesus. Aber er ist Nummer eins. Majestät. Alle Knie müssen sich beugen. Und es ist so wichtig, dass wir Prioritäten setzen. Zuerst kommt der Herr Jesus. Dann kommst du. Und dann kommen erst andere Menschen. Dann kommt die Familie. Bei den meisten Leuten, weißt du, das ist vielleicht der Mann, die Frau, die Kinder, das Allerwichtigste. Aber die Priorität ist der Herr zuerst. Der Herr zuerst. Und wer sind meine Brüder? Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter, die den Willen Gottes tun? Ja, macht Antritt Jesu. Jesus ist unser erstgeborener Bruder, steht einer großen Familie vor. Und jetzt sind wir in der Familie Gottes eingetragen, adoptiert. Jetzt bist du ein Heiliger. Überleg einmal, und du hast zu deiner Heiligkeit gar nichts getan. Wie heißt es in meiner Bibel? Christus ist uns gemacht zur Heiligung, zur Heiligkeit, zur Vollkommenheit, zur Gerechtigkeit. Er ist das alles gemacht. Du musst nur seinen Namen annehmen. Du bist eine ganz neue Schöpfung. Ist jemand in Christus oder Christus in ihm? Er ist eine neue Persönlichkeit, hat einen ganz neuen Charakter, ist ein ganz anderer Mensch. Macht, Antritt Jesu. Wir denken immer nur Himmel. Nein, sobald der Herr hier auf dem Thron meines Herzens sitzt, hat er schon alle Macht. Und weißt du, wenn er mich kommandieren, mich befehlen, mich führen, mich leiten kann, dann verwirklicht er sich hier auf dieser Erde. Wir leben ein verborgenes und geliehenes Leben. Kolosser Kapitel 3, Vers 3 heißt es, unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Mein Leben ist in Christus verborgen in Gott. Ich kann das nicht erklären, ich kann das auch hier nicht auftischen. Ich kann auch meine DNA und meine Gene nicht präsentieren und entschlüsseln, das geht nicht. Kein einziger Mensch kann das. Wir sind eine neue Schöpfung. Durch Jesus sind wir mit Gott vereinigt, mit Gott verschmolzen, mit Gott eins. Durch Jesus Christus ist eine geheimnisvolle Vereinigung geschehen. Wie das funktioniert? Weißt du, wie dein Smartphone funktioniert? Wo ist da dieser Satellit da oben, der deine Sendungen, deine Impulse empfängt und dir diese Impulse wieder zurücksendet? Keine Ahnung. Und das trotzdem, dein Navi. Also mein Navi, ich bin erstaunt, bis auf 2 Meter exakt kann es genau sagen und zeigt an, jetzt fahren Sie noch 2 Meter und dann müssen Sie abbiegen. Und wo ist dieser Geist, der das ist? Es ist etwas Mysterisches, etwas Mystisches, etwas Unerklärliches. Und wenn das schon funktioniert in der technischen Welt, wie viel mehr durch den Heiligen Geist? Und dann sagt der Heilige Geist, warm, 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 kalt, links, dann warm, 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 verstehst du? Und so wirst du gelenkt. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Deshalb vermixt sich Heiliger Geist, Machtanspruch Jesu, Wort Gottes, Bodenpersonal. Ein normaler Sterblicher wird das nicht verstehen, ganz erklären. Selbst wenn er Psychologie studiert hätte, Theologie studiert hätte, Philosophie studiert hätte, er würde es nicht verstehen. Versteht nicht. Kann es auch gar nicht erklären. Wir können die Wunder nicht erklären. Wie so ein Mensch entsteht im Mutterleib. Wer kann das erklären? Aber es ist ein Vorrecht des Glaubens, dass du glauben kannst. So ist es. Das ist es, was der Prophet sagt. Mit der Himmelfahrt des Herrn kam der Heilige Geist, damit fing das Reich Gottes hier auf Erden an, damit ist die Gemeinde gegründet worden und ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Überleg einmal, was das heißt. Was hat der Teufel als losgelöst, was hat er alles unternommen, um die Gemeinde Jesu zu zerstören? Jesus hat alle Macht, Halleluja, im Himmel und auf Erden und er hat über seine Gemeinde gewacht. Die Juden haben versucht, wieder mit Gesetzlichkeit die Gemeinde einzukassieren, zu ihrem Instrument zu machen. Nicht geschafft. Dann kamen die Heiden, die Gnostiker, dann kamen die ganzen Sekten, falsche Lehren und so weiter. Die haben versucht, dann kam die katholische Kirche, weißt du, die sind schlau gewesen in der katholischen Kirche. Wenn da irgendwann geistlicher Aufbruch war, hat der liebe Papst einen Orden gemacht. Orden der Franziskaner, Benediktiner und was weiß ich welchen Orten. Aber Gottes Sache ist weitergegangen, lässt sich nicht einfangen. Oder die ganzen Erweckungsbewegungen. Gleich wurde dann Pfingstler gegründet, Baptisten, Wiedertäufer. Nein, Gottes Sache ging weiter. Es ging weiter. Die Pforten der Hölle konnten es nicht aufhalten. Die Kommunisten haben es nicht fertiggebracht. Und wir haben zum ersten Mal in der Geschichte in diesem letzten Jahrhundert gehabt, dass ein ganzer Staat und fast ein Kontinent in elf Zeitzonen, dass die Atheismus als Staatsreligion hatten. Bisher gab es unter der zivilisierten Bevölkerung, Menschheit nicht, dass Atheismus als Staatsreligion wurde oder war. Gott ist tot. Aber die Kommunisten sind heute tot. Bei der Beerdigung von Karl Marx, da sind nur gerade 5 Leute dabei gewesen. Gut, ich kann nichts dafür. Verstehst du, aber der hat sehr viel Unheil angerichtet mit seiner Philosophie. Oder dann, ich denke nur an andere Mächte, die Christus verfolgt haben. Jetzt die Moslems, guck mal jetzt in Ägypten, die Moslems kämpfen gegen die Christen, dass jetzt dann ein Bus von koptischen Christen ja überfallen worden sind und einige Tote gibt. Oder da an Ostern, dass in einer Kirche Bombe gezündet wurde. Die Christen werden bekämpft, aber die Sache Gottes geht weiter. Auch wenn der Islam triumphiert und Christen gekreuzigt werden. Im letzten Jahrhundert oder in den letzten Jahren sind über 300 Menschen gekreuzigt worden in den muslimischen Ländern, geköpft worden von der ISIS. Aber die Sache Gottes geht weiter. Und die Märtyrer, das ist der Same der Kirche. Also, Jesus sitzt auf dem Thron und die Völker nehmen sich so viel vor und sie triumphieren und sagen, Gott ist tot, in 10, 20 Jahren gibt es kein Christentum mehr. Von wegen. Die Gemeinde Jesu freut sich bester Gesundheit. Der Wille Gottes erfüllt sich auf Erden und im Himmel. Die Gemeinde Jesu hat einen großen Auftrag und die wird ausgeführt. Weißt du, von Omis, von Opis, von einfachen, schlichten Leuten, Ungebildeten, Unstudierten. Wenn wir Jesus aufnehmen, kommt die Gegenwart Gottes in unser Leben, ihr Lieben. Die Herrlichkeit Gottes. Und das, was Jesus hat beim Vater, das wird sich bei uns jetzt manifestieren, offenbaren. Und wir sind an himmlische Orte versetzt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Können wir sagen, unser Leben ist verborgen, geborgen in Gott, in Christus. Mit Christus sind wir in Gott verborgen. Keiner sieht uns. Durch den Heiligen Geist versiegelt. Keiner kann uns angreifen. Die können uns töten. Was hat Jesus gesagt? Weißt du, wir sollen die Menschen nicht fürchten. Sie können uns das Leben nehmen, aber sie können das Herz, die Seele, den Geist uns nicht rauben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Probleme können meinen Glauben mir nicht nehmen. Auch wenn ich scheitere, wenn ich versage. Und Gott erlaubt es, dass ich vielleicht so ende wie ein Hiob. Furchtbar. Aber ich weiß, der Letzte, der sich erhebt und aus mir rauskriecht wie ein König, ein Herr, ist Jesus Christus. Und plötzlich ist der Matthäus wieder da. Wir haben ein anderes Leben, nicht mehr das Leben von Adam und Eva. Wir haben das Leben Jesu Christi in uns. Er ist derjenige, der sich als Letzter aus dem Staub erhebt. Die Juden haben geglaubt, er ist tot. Die erzählen dann den Leuten noch, man hat ihn gestohlen. Und was weiß ich, was man alles noch erzählt über Jesus. Er hat noch nie gelebt, das ist nur ein Fata Morgana. Aber die Gemeinde Jesus, das Reich Gottes ist da. Jesus sitzt auf dem Thron. Und er hält mein Leben in seiner Hand. Machtantritt Jesu. Und ich erlebe und ich erfahre immer wieder, was der Liederdichter einmal sagt. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Jesus herrscht als König. Ja, bist du ein König? Also, als Pilatus ihn fragt, ja, du sagst es. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer mein Reich von dieser Welt, meine Knechte würden für mich streiten, hat der Herr gesagt. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und weißt du, und weil das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist, was wollen die Leute machen? Jesus Christus herrscht als König. Wir sind seine Gesandten, seine Botschafter. Wir sind hier jetzt seine Stellvertreter. Jeder von uns ist ein Papst, ein Stellvertreter Jesu Christi. Überleg einmal, was das für eine Beschäftigung ist. Du vertrittst, du repräsentierst Jesus. Ihr seid ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Du bist eine ganze Bibliothek Gottes. Und mit dir wirkt der Herr. Jeder ist ein Stellvertreter Christi, wo du auch bist, in deiner Familie. Und überleg einmal deine hohe Berufung. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. So steht es in der Bibel. Ein Botschafter. Und du repräsentierst das Reich Gottes. So, was Jesus tat, das dürfen und müssen wir tun. Das, was er gepredigt hat, predigen wir. Und ich habe viel Spaß und viel Freude in der Verkündigung des Evangeliums. Das, was er tat, was er den Menschen zurückgelassen hat, das dürfen wir empfangen und weitergeben. Ich brauche die Sachen nicht. Weißt du, der Himmel ist so reich und so gesegnet und so herrlich. Wir werden am Sonntag über den Segen Gottes sprechen. Weißt du, der Segen Gottes wird befohlen. Du Engel Segen, steh dir zur Seite, begleite ihn auf Höhen und Tiefen. Der Segen, weißt du, bekommt einen Befehl, steh zur Seite. So, das, was Jesus lehrte, das dürfen wir lehren. Das, was er heilte, das dürfen auch wir heilen. Da, wo er die Menschen befreite, so dürfen wir das weitermachen. So wie der Vater mich sandte, so sende ich auch euch. Und jetzt musst du gehen. Wenn du nicht gehst, passiert nichts. Wenn du nichts sagst, wird nichts passieren. Und ich habe eines festgestellt, immer wenn du was tust, im Auftrag Gottes, der Herr will es. Ob du jetzt einen Esel brauchst, der Herr bedarf seiner. Bring mir den Esel. Oder du brauchst einen Raum, dann gehst hin und guckst, wo der Wassermann, Wasserträger ist und gehst diesem Wasserträger nach. Und wo ist das, was du bereitet hast? Und ist alles perfekt? Weißt du, wenn der Herr dich führt und leitet, er hat alles unter Kontrolle. Wo sind die schönen Ledersessel? Verstehst du das Fahrwerk? Wurde so schön ausgerichtet bei dem reichen Jüngling Johannes Markus im Oberen Söller. Das war das Gemeindezentrum. Wo ist denn das, was du da vorbereitet hast? Der Herr weiß, was du brauchst und was dir fehlt. So, es heißt wieder, ich gehe zum Vater. Matthäus 28, Vers 18. Jesus hat seine Macht angetreten. Und er sagt, mir ist gegeben. Und das kann mir keiner mehr wegnehmen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Das ist gewaltig. Machtantritt Jesu. Weißt du, hat sich hier vor dieser Welt abgemeldet. Seid gesegnet. Der Segen sei mit euch. Gottes Schutz sei mit euch. Und dann geht er zum Vater und macht dann seine Arbeit weiter. Und jetzt ist er nicht mehr König, sondern jetzt ist er unser hoher Priester. Dieses Amt hat er hier auf Erden nicht bekommen, obwohl er ja aus der priesterlichen Familie auch oder zum Teil priesterlicher Linie war. Das ist er nicht gewesen. Aber er hat alle Gewalt bekommen. Jetzt kann er für uns Fürsprache einlegen. Ich bin bei euch, Matthäus 24, 20. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich beobachte euch, ich kontrolliere euch, ich schaue euch zu. Egal, was ihr hier macht, wie es euch hier geht, ich beobachte euch, ich bin immer in Gedanken bei euch. Der Heilige Geist ist mein Informant. Der Heilige Geist wird von meinem Nehmen und euch wiedergeben, so hat der Herr gesagt. Und der Himmel ist dort, wo Gott regieren darf, wo Gott das Sagen hat, wo Gott die Kontrolle hat. Und wenn du erlaubst, Jesus dein Leben zu kontrollieren, das ist Lebensübergabe. Weißt du, dann sitzt du dich daneben und er steuert das Rad und er lenkt. Er ist der Lotse von deinem Leben. Er zieht in eine ganz neue Welt ein, dieser Herr Jesus Christus. Mit der Himmelfahrt beginnt die Apostelgeschichte. Matthäus 28, Vers 16 lese ich weiter. Aber die Elf gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestimmt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und darum geht hin und macht alle Menschen, alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten. Hör zu. Das muss gepredigt werden. Das musst du hören. und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, dann erst bin ich alle Tage bei euch, wenn ihr zuhört, wenn ihr aufpasst. Markus 16, Vers 15 und folgende Verse. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es liegt in uns, ob wir das annehmen, akzeptieren oder nicht. Und die Zeichen aber, jetzt pass auf, Markus 16, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und sagen: Schau, verstehst du? Da werdet sehen, werdet erstaunt sein und dergleichen. Und auf Kranke werdet die Hände legen. Und wenn ihr etwas Tödliches trinken werdet, wird es euch nicht schaden. Starke Botschaft, starkes Evangelium. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und sitzt seitdem zu Rechten der Majestät Gottes, nachdem er das geredet hat. Sie aber zogen aus, diese Jünger, und predigten allen Orten, wo sie hinkamen, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Das Wort wird bekräftigt durch mitfolgende Zeichen. Und das ist, wenn du anfängst zu glauben, da werden Probleme gelöst, dann werden Nüsse geknackt, da werden, was weiß ich, da wird so viel Positives passieren, was überhaupt nicht möglich war. Wie soll das zugehen? Lukas 24 noch, Vers 50. Und er führte sie aber hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das ist es. Weißt du, wenn du gesegnet bist, bist du so voll Power, kannst nicht aushalten. Ich werde nicht vergessen, in Kreuzberg, in einem unserer Gottesdienste, wir haben einen schönen Gottesdienst gehabt, die Herrlichkeit Gottes war da, natürlich nicht bis nach Mitternacht, aber es war ziemlich lang. Ich glaube, weißt du, eigentlich höre ich immer meistens sonntags um 12 Uhr auf. Aber dieser Gottesdienst dort ging bis um 3 Uhr, glaube ich, oder 4 schon. Es war ein so schöner Gottesdienst. Und da steht ein dicker, fetter Mann, Entschuldigung, Gott segne ihn, steht da und sagt: oh Gott, ich halte es nicht mehr aus, ich platze. Verstehst du? Weißt du, die Herrlichkeit Gottes war so da, der war weg. Und sie priesen Gott und blieben alle Zeit im Tempel. Weißt du, Menschen, die Gott erleben, die bleiben in der Gemeinde, alle Zeit. Die wechseln nicht da, die Gemeinde wie das Unterhemd oder was weiß ich. Sie bleiben, dienen Gott, sie blieben im Tempel Tag und Nacht und priesen Gott. Himmelfahrt ist, dass Jesus der Herr wird. Und damit beginnt der Segen und plötzlich bist du in einer Wolke drin. Weißt du, das ist der Segen, in einer Wolke der Herrlichkeit. Diese Wolkensäule, was die Kinder Israel in der Wüste hatten, das erleben Christen, die wirklich mit dem Heiland gehen. Und er segnet sie. Und der Herr Jesus sagt hier im Johannes 20, Vers 17: Ich fahre zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Du siehst also, das ist ein Brückenbau. Zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Der Herr beteiligt uns, nimmt uns mit auf diese großen Reise. Zu meinem Vater, zu eurem Vater. Und Jesus spricht: Wenn ich erhöht werde, Johannes 12, Vers 32, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich euch alle zu mir ziehen. Was glaubst du denn, was ich für einen Zug habe? Bin Magnet, ich werde gezogen. Komme bald, Herr Jesus. Maranatha. Ich will, Herr, dich sehen. Ich will euch zu mir ziehen. Der erhöhte Herr zieht uns wie eine Zugmaschine, wie eine Lokomotive. Manchmal wollen wir nicht, aber der Herr zieht uns und zieht uns und zieht uns und zieht uns und zieht uns. Himmelfahrt. Das ist mehr als nur, wo ist der Heiland geblieben? Er hat den Thron bestiegen, hat ein Amt übernommen. Er ist jetzt unser hohen Priester, der zieht uns. Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich ein paar Hütten bauen. Ja, das ist es. Egal, ob 2 Leute oder 20 Leute oder 200 Leute sind, das spielt keine Rolle. Die Menge von Leuten spielt mir gar keine Rolle. Hauptsache Jesus ist hier. Was nützt es, wenn ich 1000 Leute habe und Jesus ist nicht dabei? Oder was nützt es, wenn 100.000 Leute da wären und der Herr ist nicht dabei, dass man nur politisiert und diskutiert und oh, weiß nicht, was man alles macht. Wo zwei oder drei zusammenkommen, sagt der Herr, für die kleinste Versammlung die größte Verheißung. Für die kleinste Versammlung die größte Verheißung, da bin ich mitten unter ihnen. Halleluja. Jesus tritt für uns jetzt im Himmel ein. Er verwendet sich für dich und mich. In Hebräer Kapitel 9, Vers 24 heißt es, und er erscheint für uns vor dem Thron Gottes, vor seinem Angesicht. Er jedes Mal sagte, Vater, Vater, du siehst da unten, die quälen sich, die plagen sich, wie die bedrängt werden. Ich denke nur an die Christen, die jetzt in Ägypten irgendwo erschossen worden sind, die auf dem Weg zu einer Pilgerstätte. Die wollen nur Gott loben und preisen und dann werden sie da überfallen von Banditen. Und der Teufel, die Welt ist voller Banditen. Bist du nirgends mal mehr sicher? So, aber für dich tritt er ein. Vater, verschone, der muss noch etwas erledigen. Der ist noch nicht fertig mit der Arbeit. Als Priester, als Herr. Dieses Erlösungswerk ist mit Golgatha noch nicht beendet. Es ist vollbracht, steht zwar drin, aber die Arbeit geht weiter. Er muss noch kommen und uns zu sich nehmen, damit wir dort sind, wo er ist. Ich bin noch nicht dort. Ich bin noch in der Welt. Und der Herr muss uns wegschnappen. Und das nächste große Weltereignis ist nicht Pfingsten, sondern die Entrückung der Gemeinde Jesu. Das ist das nächste große Weltereignis. Was passiert wird plötzlich? Und ich sage dir, wenn wir die Bibel wirklich lesen, wir werden Dinge erleben, so wie der Henoch. Plötzlich war er nicht mehr weg, nicht mehr da. Wo ist er geblieben? Er wandelte mit Gott und alle, die mit Gott wandeln, werden plötzlich verschwinden von diesem Planeten. Da werden sie sagen, ja, UFOs haben sie abgeholt. Oder was weiß ich. Oh, der liebe Gott hat so viele UFOs. Weißt du, und er wird seine Engel senden, die Engel werden sammeln, die Menschen von allen Himmelsrichtungen. Wie er das machen wird, das geht mich gar nichts an. Er ist klug genug. So, und jetzt tritt Jesus für uns in das Allerheiligste. Und er ist das Lamm, das die Siegel öffnet. Keiner ist würdig, keiner ist wert, keiner ist verdient, keinem steht es zu. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig. Und er verwendet sich für dich permanent beim Vater. Denn unsere Siege kommen von oben. Durch die Fürsprache des Herrn Jesus. Und Jesus ist jetzt kein irdischer Hohepriester, kein irdischer Priester. Nein, er ist jetzt der himmlische Hohepriester, Hebräer 9, Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, so wie der Hohepriester damals, das mit Händen gemacht ist in dieses Heiligtum. Nein, er ist eingegangen in den Himmel. Alle Himmel können ihn nicht fassen. Und dort ist er eingetreten für dich und mich. Jetzt ist er der himmlische Anwalt für alles, was uns Menschen betrifft. Und Jesus sandte seinen Geist als Tröst und Beistand. Und er sagte, ich gebe euch das ewige Leben hier auf dieser Erde. Und ich werde euch den Tröster, diesen Parakletos senden. Und ich selbst bin dieser Fürsprecher beim Vater. Und ich und mein Geist, wir arbeiten zusammen. Er wird von den Meinem nehmen und euch geben. Und genauso, das ist Transfer. Von Meinem nehmen und euch geben. Von Meinem nehmen und euch geben. Also der Herr Jesus, alles, was er hier an Segnungen bekommen hat, braucht er da oben gar nicht. Hat er ja immer schon gehabt. Der war der König, der war der Sohn Gottes. Der hatte alles. Alle Segnungen, alle Herrlichkeit hatte. Er hat es für dich und mich erkämpft, so damit, das liegt alles im Lagerhaus Gottes, in der Schatztruhe Gottes. Er nimmt von dem Meinen und gibt es euch. Er nimmt und gibt es uns. Jesus ist dieser große Anwalt, der vor dem Vater steht. Johannes, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, herrliches Wort für alle Sünder. Und wir sind allzumal Sünder. Glaub doch nicht, dass du kein Sünder mehr bist. Auch wenn du dich bekehrt hast, auch wenn du getauft bist. Wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. So steht es in der Heiligen Schrift. Wir sind immer von der Gnade abhängig, von der Barmherzigkeit. Also, ich muss jeden Tag Buße tun. Und lieber Gott, ich war zu faul. Ich war zu lässig, zu oberflächlich, zu gleichgültig. Oder da trage ich jemandem was nach. Oder habe nicht vergeben. Wir mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Und jetzt 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn aber jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Du, ich habe einen Fürsprecher und ich mache Fehler. Und andere machen Fehler, auch an mir, versündigen sich auch an mir. Wie oft muss ich vergeben, hat der schlaue Petrus gefragt. 70 mal 7 Mal. Weißt du, wie viel das ist? So viele Stunden hast du gar nicht am Tag. 500 Mal fast am Tag musst du vergeben und so weiter. Und wir sind von der Gnade abhängig. Wir sind Gnadenkinder. Psalm Kapitel 68, Vers 6. Der Herr, dieser Herr Jesus Christus, ist ein Vater der Waisen und ein Anwalt der Witwen. Weißt du, Waisen und Witwen, die haben nichts, die sind pleite. Damals gab es kein Sozialamt. Verstehst du, oder solche, irgendwelche Einrichtungen. Aber der Herr ist der Anwalt und der Vater der Witwen und der Waisen, der Armen, Hilfsbedürftigen. Oder Klagelieder Kapitel 5, Kapitel 3, Vers 58. Du hast, Herr, meinen Rechtsstreit geführt. Hast mein Leben erlöst. Halleluja. Du, Herr, das ist die Liebe Gottes. Du, Herr, hast es getan, nicht ich, dass ich mich bekehrt habe. Ich kann niemand sagen, ich habe ihn bekehrt. Oder du kannst auch niemand sagen, ich habe den und den bekehrt. Wenn wir zum Glauben kommen, ist es allein die Gnade Gottes. Er hat es getan. Er hat es vollbracht. Und jetzt vertritt er meine Sache da oben. Besser als irgendein Rechtsanwalt tun kann. Jesus nennt deinen Namen von Gott. Warum? Er bekennt dich vor dem Vater, weil ich ihn hier bekenne. Deshalb ist es so wichtig, wer mich bei den Menschen bekennt, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater und vor den Engeln Gottes. Also deshalb genier dich nicht, dich zu Jesus zu bekennen, nicht zu irgendeinem Religionsstift. Nein, zu Jesus Christus, der unsere Sünden vergibt und heilt unsere Gebrechen. Er vertritt uns. Und in Johannes Kapitel 17, Vers 9, ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Jesus betet nicht für die Welt. Oh, rette den Trump, die Merkel, oder was weiß ich, irgendein Politiker, den Papst, oder irgendein Scheich. Nein, er betet für dich, Witwe, und für dich, Waise. Für dich betet er, die der Vater ihm gegeben hat, für den Petrus, für den Nathanael, den Thomas, der nicht glauben kann. Ach Herr, ich glaube nicht, es sei denn, ich lege meinen Finger in deine Wunde. Verstehst du? Für die betet, die der Vater ihm gegeben hat. Und bitte schnall dich an. Vielleicht wirst du es mir nicht glauben, aber Gott hat mich gelehrt und gezeigt, auch für den Judas Ischariot hat er gebetet. Und eine ganze Nacht wahrscheinlich, und sogar vielleicht auch zwei Nächte, als er gebetet hat auf dem Berg. Und er hat erst nachdem er gebetet hatte, hat er die Jünger ausgewählt. Auch den Judas war ein Erwählter. Auch er hat einen Auftrag gehabt. Und ich und du und wir alle verdanken dem Judas mehr, als wir denken. Denn Jesus wurde ausgeliefert. Den hohen Priester, dem ganzen Gesindel wurde ausgeliefert. Und er starb für uns. Ohne dem wäre es nicht passiert. Aber Ärgernisse müssen kommen. Und wehe, durch wen sie kommen. Und manche sind ausgewählt und erwählt für die Ärgernisse. Verstehst du das? Und manche, der auf dich angesetzt ist, der dich ärgert, ist auserwählt von Gott. Derjenige, der dich verrät, ist auserwählt von Gott. Und ich bete für die, die du mir gegeben hast. Das ist mehr als nur die lieben Heiligen mit dem Heiligenschein oder die Scheinheiligen. Weißt du, es ist Gnade, wenn du großzügig bist und verstehst, Herr, deine Gnade ist so weit, wie der Himmel reicht, von Ost und West. Wer kann es fassen, wer kann es ergründen? Und wir werden erstaunt sein, was im Himmel einmal los ist. In aller Liebe. Weißt du, die ganze Erlösung ist ein Gnadengeschenk Gottes, dass du erlöst bist. Überleg einmal, was hast du besonders getan? Hast du blaues Blut in deinen Adern? Bist du ein Von, ein Adliger, ein Edler? Weißt du, was die Bibel sagt? Nicht viel Edle, nicht viel Hohe, nicht viel Gebildete, nicht viel, was weiß ich. Du bist auch vielleicht eine Witwe und ein Waisenkind. Und gerade dich als Findelkind hat Gott dich erwählt. ich sah dich in deinem Blut liegen, so beschreibt der Prophet Hesekiel, wie er da jemand, wie der Herr jemand findet, ich sah dich in deinem Blut, niemand hat sich deiner erbarmt, alle sind an dir vorbeigegangen, aber ich habe dich genommen, ich habe dich gepflegt, ich habe dich gewaschen und dann bist du gewachsen, dann bist du schön geworden und so weiter. Verstehst du? Gott hat uns angenommen, wir lagen alle am Straßenrand erschlagen, ausgeraubt, geplündert und dann ging dieser barmherzige Samariter vorbei. Die anderen, die gehen in die Kirche, feiern da ihre Gottesdienste, der Levit und der Priester, aber der Samariter steigt von seinem Esel runter. Der Samariter nimmt sein Öl, der Samariter nimmt sein Wein und so weiter und reinigt die Wunde, verbindet. Und der Samariter bringt das in die Herberge. Weißt du, dass du in eine Gemeinde gekommen bist oder hier bei uns gelandet bist unter Umständen oder woanders in einer anderen Gemeinde? Weißt du, wir sind keine alleinselig machende Kirche. Gott hat überall sein Volk und seine Kinder. Überall. Da 5, dort 10, dort 20 und so weiter. Und immer so die kleine Herde. Aber der Herr hat überall so ein paar Schäfchen. Ja. Ein Gemeindewachstumsforscher hat festgestellt, wie groß ist die Gemeinde Jesu normal weltweit. Wie groß ist die Gemeinde Jesu weltweit? Und ich sage, nicht 70.000 und 700.000 wie der in der Korea oder 5.000 oder sonst was. Nein, die Gemeinde Jesu hat hier und dort, überall weltweit, der hat allgemein mal aufgelistet und erforscht, 28 Leute, aus denen besteht so die Gemeinde Jesu. 28 Mannequins. Nicht diese großen Massen. Weltweit. Weißt du, dort ein Bethaus und dort eine Kapelle und dort ein Kirchlein und dort ein Hauskreis. Und dieser gute Hirte, dieser Samariter, brachte den Mann, der unter den Räuber fiel, in die Herberge und dann sagte, und ich bezahle jetzt, was ihr braucht für die Pflege, bis ihr wieder auf die Beine kommt. Und wenn es mehr braucht und mehr kostet, dann bezahle ich, wenn ich zurückkomme, wieder auf der Rückreise. Das ist Jesus, Halleluja. Dieser barmherzige Samariter. Und du musst nicht den barmherzigen Samariter spielen. Das ist der Herr Jesus. Du solltest nur die Gnade Gottes walten lassen. In aller Liebe. Er hat seine Macht angetreten. Er ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. Und er macht dich dann zu einem Vertreter des Bodenpersonal. Ist da dieser Arbeiter? Und ich bezahle, was noch kostet. Weißt du, wenn wir für den Herrn arbeiten, unser Lohn kommt noch. Der Zahltag ist noch nicht da. Wer Jesus ablehnt, Jesus nicht kennt und so weiter, ich will noch ein paar Gedanken ganz schnell loswerden. Wer Jesus ablehnt und mit Jesus nichts zu tun haben will, der wird von allen möglichen Mächten und Geistern manipuliert. Dann kommt dieser Philosoph und dieser Religionsstifter und diese Sekte und diese Gruppe und so weiter und überall wird er meistens abgezockt und ausgenutzt. Das passiert. Wer nicht Jesus annimmt, der wird ausgenutzt. Und dabei kommt dieser Mensch so modern und aufgeklärt und fortschrittlich vor und merkt nicht, wie dumm er ist. Weißt du, wir können nur eines sagen, Herr, regiere du, bestimme du. Nicht der Pastor und nicht die Gemeinde, nicht die Ältesten und nicht irgendjemand. Du bist der Herr. Du bist der Herr. Weißt du, das ist gefährlich, wenn der Heilige Geist nicht die Kontrolle hat und wenn der Heilige Geist uns nicht leitet. Wir sind nur Diener, ich bin nur ein Diener. Und jemand anders könnte hier stehen und predigen und das wird auch tun irgendwann und irgendwie. Und also wir sind nur Diener, nur Mitarbeiter. Er ist derjenige, der die Unkosten übernimmt und trägt und die Belohnung bringt. Der Heilige Geist ist, was hier gestaltet. Und die Heilung passiert, und ich will nur ganz schnell sagen, die Heilung passiert, wenn die Sache ausgeräumt wird, wenn die Wunde gereinigt wird, wie bei diesem Mann, der unter die Räuber fiel. Heilung passiert, wenn wir in unserem Leben aufräumen, dann heilt der Krebs, der trocknet aus. Wenn er keine neue Nahrung bekommt, verhungert er. Wenn du dich von Dingen befreist, die dich belasten, davon loslässt, wenn du Jesus aufnimmst und Jesus nachfolgst, und der Heilige Geist erschafft unter der Kontrolle des Herrn Jesus Christus, dich ganz in seine Herrschaft zu übernehmen, dann bist du eine neue Schöpfung. Und das ist diese reelle Alternative, in der wir leben und in der wir uns bewegen sollten. Das ist keine fromme Spinnerei und Utopie. Nein, bei den wahren Gläubigen steht immer Gott und Jesus und Heiliger Geist an erster Stelle. Immer. Nicht das Geld, nicht die Menschen, Nicht die Leistung, nicht der Erfolg. Nicht die Religion und wie der Name heißt, verstehst du, da gibt es Philadelphia. Guck mal, wo sind die Gemeinden, wo sich Sardes nennen oder Laodicea? Ich habe noch nie gehört, dass eine Gemeinde sich Laodicea nannte, aber jeder möchte Philadelphia-Gemeinde sein. Verstehst du? Immer so diese braven Lieben. Aber wir sind alle sieben Gemeinden sind die Gemeinde des Herrn. Die wahren Gläubigen, die schauen nicht auf die Kämpfe, was muss ich alles durchmachen. Ich habe eines mir gelernt in diesen Tagen bei dieser Betrachtung hier. Weißt du, du und ich, wir stehen in der Schusslinie. Da wird Gott und der Teufel, die kämpfen. Die unsichtbare Welt, da tobt ein Kampf. Du hast gebetet, lieber Gott, schick mir Hilfe. Und ehe sie rufen, will ich antworten. Und diese Hilfe ist unterwegs. Aber da ist der Fürst von Medien und Persien, die stehen dazwischen. Halten auf und blockieren. Und dann kommt doch nach 21 Tagen, kommt der Engel mit der Botschaft. Daniel, als du gerufen hast, habe ich die Antwort von Gott bekommen. Aber der Fürst von Medien und Persien hat mich aufgehalten. Deshalb störe dich nicht, wenn deine Gebete jetzt nicht erhört werden, so gerade. Viele Gebete werden nicht erhören. Halte dich nicht auf. Der Heilige Geist bringt uns ans Ziel. Früher oder später. Und vielleicht, wenn du schon gar nicht mehr da bist, wirst du die Antwort von Gott bekommen. Und du wirst sehen, meine Enkelchen, Urenkelchen und Urenkelchen, die kommen alle da vorbei und winken und freuen sich mit mir. Weißt du, wir sind in einer ganz anderen Lebensgemeinschaft. Wir sind nicht in der Leistungsgesellschaft. Ich muss was leisten, nein, ich lasse mich in der Gnade Gottes fallen, werde von den Engeln Gottes getragen. Ich lebe unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Jesus ist König. Der Heilige Geist befreit uns von dieser Tauschgesellschaft. Du gibst was und ich krieg wieder was zurück und so weiter. Nein, wir leben von der Gnade. Geisterfüllte Menschen, die denken ganz anders. Sie verhalten sich anders, reagieren anders. Sehen die Zusammenhänge ganz anders. Ihr habt die Salbung. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, Jesus vertraust, hast du einen Überblick, weil er den Überblick hat. Und er bringt diesen Überblick in dein Leben hinein. Dann bist du plötzlich ein Presbyter. Einer, der übersieht und Übersicht hat. Weißt du, wenn du gläubig an Jesus Christus bist, dann denkst nicht mehr an Konkurrenz. Ach, du hast an Jesus so viel, das kannst du alles gar nicht vernaschen. Das, was er dir gibt. Die Sonne gibt uns so viel Energie in einer Stunde, was wir in 1000 Jahren nicht verbrauchen könnten. Schieß uns, so ist der liebe Gott. So großzügig, beschenkt uns, versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Wie heißt es in der Bibel? Wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dein Leben wird erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Dein Bewusstsein wird erweitert. Oh, durch den Heiligen Geist entdeckst du diesen Fluss des Heiligen Geistes. Und plötzlich merkst du, der Herr hat mir so einen reich gedeckten Tisch im Angesicht meiner Feinde vorbereitet. Ich sorge mich nicht mehr. Mach mir keine großen Gedanken. Ich weiß, der Herr gibt im richtigen Augenblick das, was ich brauche, just in time. Und ich kann jederzeit nach Hause kommen. Mein Vater wartet auf mich. Ich kann jederzeit nach Hause kommen. Ich bin bei der Schar der Erstgeborenen. Halleluja. Bei den Söhnen und Töchtern Gottes. Und der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Du gehörst zu meiner Familie, zu Gottes Familie. Hebräer 12, Vers 22. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, nicht da dem Jerusalem in Palästina, sondern dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle die und alle, über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Ihr seid gekommen. Das ist auch Wunder, dass du gekommen bist. Dass wir teilhaben dürfen an der Festversammlung Gottes. Jedes Glied am Leib Jesu ist ein Erstgeborener. Halleluja. Und bei der Erstgeburt, der Teufel hat auf die Erstgeburt damals in Ägypten abgesehen. Und der Teufel versucht auch dein Leben fix und fertig zu machen. Aber du bist unter dem Schutz Gottes. Das Blut Jesu Christi schützt dich, so wie das Blut des Lammes damals die Israeliten geschützt hat. Du wirst nicht mehr gehetzt und getrieben, gejagt, verfolgt. alles hinter dir. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In Prediger Kapitel 3, Vers 14. Hier schreibt er wahrscheinlich Salomo, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts wegnehmen davon. Und Gott hat es so gemacht, damit sich man vor ihm fürchte. Weißt du, Gott macht es vollkommen, vollendet, was er macht. Wenn er dich erlöst, hat er dich erlöst. Wenn er dir deine Sünden vergeben hat, hat er deine Sünden vergeben. Wenn er deine Gebrechen geheilt hat, hat er geheilt. Auch wenn du noch humpelst, auch wenn du noch Schmerzen hast. Er hat es getan. Was Gott tut, ist für ewig. Wenn natürlich so Geistheiler es macht, dann kriegt es nach 3 Wochen, kommt es wieder. Verstehst du? Deshalb, ich glaube nicht an Glaubensheilungen, ich glaube an göttliche Heilungen. Wenn Gott einen berührt, dann ist er berührt. Wenn Gott einen segnet, dann ist er gesegnet. Und das werde ich am Sonntag darüber sprechen, muss kommen. Weißt du, Gott ist der eine, der alles macht. Und zwar endgültig. Es werde Licht. Und bis heute konnte niemand das Licht ausmachen. Und es wäre das und das und das. Verstehst du? Und es ist alles geworden nacheinander. Was Gott macht, ist ewig. Wenn Gott dich rettet, das ist ewig. Wenn Gott dich versiegelt, das ist ewig. Wenn Gott etwas in deinem Leben hineinfügt, das ist ewig. Und deshalb ist es so wichtig, dass du darauf achtest, ist das wirklich vom Herrn? Du musst immer wissen, oder ist nur ein Bluff, oder ist mein Bauch, oder mein Wunschdenken, woher kommt das alles? Deshalb ist es so wichtig, du musst sicher sein, Jesus ist auf dem Thron. Jesus regiert. Jesus hat alle Macht. Und wenn der Herr dir deine Sünden vergeben hat, dann sind sie vergeben, dann soll der Teufel das Maul halten mit der Selbstanklage und Selbstbeschuldigung, die er dir da einredet. Du bist nicht wert, du bist nicht würdig, du hast nicht verdient. Also ich habe es nicht verdient. Wirklich, das ist wahr. Aber seine Gnade ist, dass es geschafft hat. Ich bin frei. Und wenn der Sohn Gottes frei macht, ist das recht frei. So wie er in Jesus ist, der lebt ruhig und gelassen. Es ist getan. Der hat Frieden. Der hat mit sich selbst Frieden, mit anderen Frieden. Und lass doch die anderen toben. Weißt du, wenn die spinnen, kann ich nichts dafür. Ich bin nicht für die zuständig. Die werden sich schon austoben und sich überschlagen und zugrunde gehen. Wer richtig an Gott glaubt, bei dem geht alles so vorbei. Verstehst du? Und er sieht, du, das wäre ich auch geworden und gewesen und geblieben, wenn nicht die Gnade Gottes in mein Leben eingegriffen hätte. Du machst dein Leben nicht mehr schwer. Du bist in Gott, in Christus, im Heiligen Geist. Und du bist kein Perfektionist mehr. Die Perfektionisten leben ganz gefährlich. Die kriegen einen Herzinfarkt alle miteinander. Verstehst du? Immer ganz genau, habe ich es recht gemacht? Seid ihr damit zufrieden? Ist es in Ordnung? Weißt, wir leben in der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Er hat es getan für uns. Es ist getan. Was Gott macht, ist ewig. So, er hat dir den Himmel bereitet und du darfst in diese herrliche Wohnung, in diese Paläste Gottes eingehen. Wie erlebe ich das alles? Gut, dass du fragst. Wie erlebe ich die Macht Jesu in meinem Leben? Und ich möchte dir nur einfach sagen, so wie du deine Sündenvergebung bekommen hast, so kannst du deine Heilung bekommen, so kannst du deine Erfüllung im Heiligen Geist bekommen, so kannst du Befreiung erleben. Verstehst du, du kommst zum Heiland und sagst, Herr Jesus, bitte sei mir Sünder gnädig. Und schon wird deine Maschine angelassen und schon läuft die ganze Apparatur Gottes und schon bist du drin. Verstehst du, du bist drin im Internet Gottes, in der Verbindung, in der Vernetzung. Und genau das Gleiche, wenn du Befreiung brauchst, sagt Herr Jesus, guck mal, ich werde damit nicht fertig. Ich schaffe es nicht. Ich nehme immer wieder Anlauf und ich scheitere jedes Mal. Hilf du mir. Meine Bibel sagt, rufe den Namen des Herrn an und du wirst errettet werden. Ruf ihn an. Sag, Jesus, Jesus. Wenn du untergehst und nicht schwimmen kannst und so weiter und auf dem und irgendwo ins Wasser gefallen bist, da musst du nur schreien, Hilfe. Und schon kommt irgendjemand mit einem Rettungsring und rettet. Aber wenn du nicht rufst, rufe den Herrn an, rufe den Namen Jesus an. Oder Du brauchst die Fülle. Und ich weiß noch, wie in meinem Leben das war. Ich habe Apostelgeschichte 2 gelesen und habe gesagt, guck mal, ich bin so ein Feigling, ich kann Jesus nicht bekennen, ich geniere mich. Weißt du, ich kann vom Wetter reden, ich kann von der Politik reden. Da bin ich so firm in diesen Dingen. Oder von der Arbeit oder von Mädels oder was auch immer ist. Von dem kann ich so wunderbar reden. Aber sobald Jesus kommt, da habe ich einen Frosch im Hals. Ich habe gesagt, Heiland, ich habe so große Probleme, ich möchte mich deiner nicht schämen. Denn ich möchte auch das ein, dass du dich nicht an mir schämen musst eines Tages im Himmel. Gib mir den Heiligen Geist. Und ich habe die Geschichte von den Jüngern gelesen, was vor Pfingsten war und was nach Pfingsten war. Da war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Habe ich gesagt, Gott, kannst du mir nicht geben? Habe ich gefastet. Und ich sage, Fasten ist furchtbar schwer. An dem Tag, wo du fastest, hat meine Mutter am allerbesten gekocht. Und ich habe mich eingeschlossen und durch das Schlüsselloch kam die ganze Küchengerüch mit. Verstehst du? Also der Teufel hat mich so angefochten und ich habe nicht mehr ausgehalten, das Fasten. Nicht, also ich wollte wenigstens einen Tag durchfasten, das habe ich nicht geschafft. Hab versagt, bin rausgekommen, habe gedacht, oh, da kann der Heiland dir doch das nicht geben. Verstehst du, du hast nicht verdient, du hast nicht gefastet, du hast deine Gelübde nicht eingehalten. Wie soll er sein Gelübde dir einhalten? Und dann habe ich hingekniet am Abend, nachher, als ich fertig war, vor meinem Bett und habe gesagt, lieber Heiland, ich bin ein Versager, eine Niete. Ich schäme mich, verstehst du, ich wollte fasten, damit du mir das gibst, was die Apostel eines Tages bekommen haben. Und ich habe elendlich, jämmerlich versagt. Vergib mir. Du weißt, plötzlich fange ich an, in Sprachen zu reden. Denke ich, ich werde jetzt verrückt. Weißt du, der Heilige Geist fing an zu fließen und ich habe nur für das Blut gedankt und so weiter. Und plötzlich ist etwas Merkwürdiges mit mir passiert. Und ich sage dir eines, Gott segne dich nicht, wenn du perfekt bist, sondern wenn du versagst. Wenn du eine Schlappe erlebst. Ich habe mich so geschämt vor Gott, nicht vor meiner Mutter, verstehst du, aber vor mir selbst und vor Gott. Ich wollte fasten, habe es nicht geschafft. Und gerade dem Versager ist Gott gnädig. Halleluja. Der, wo schlapp wird, wo der nicht mehr schafft. Und dann merke ich, wie die Gnade Gottes funktioniert. Und das ist nämlich das Erlebnis, was ich euch weitergeben möchte. Jesus ist auf dem Thron und er gibt Gnade um Gnade. Und auch seine Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Kann gar nicht genug nehmen. Also schäm dich nicht, dass du ein Versager bist, wenn du gefallen bist. Weißt du, Gott richtet dich auf. Gott hilft dir. Wenn du sagst, guck mal, ich habe geglaubt, ich werde gesund, aber was ist passiert, ist noch schlimmer geworden. Ja, schau nicht auf dein Versagen. Der Teufel will dich nur entmutigen, damit du das ja nicht kriegst. Aber ich bin so Gott dankbar. Das wird in meinem Fasten. Das habe ich so als Lektion bekommen. Also das war so ein Schlüsselerlebnis für mich. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht alles exakt und genauso machen, dass du vor dir gerade stehst. Du, das habe ich durch mein Fasten bekommen, durch meine Hingabe, durch meine Liebe zum Heiland. Nein, aus Gnaden habe ich bekommen. Und ich bin, was ich bin, allein aus Gnaden. Und ich rühme mich meiner Schwachheit, wie Paulus. Oh Gott, ich versage gerne, damit du zu deinem Recht kommst. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast und dass Jesus unser hoher Priester ist. Und er kann mit unseren Schwachheiten, mit unseren Kleinigkeiten, mit unserem Versagen, mit unseren Pannen und Pleiten, kann er so viel dir sagen, himmlischer Vater. Er kann dir all diese Dinge vortragen. Der Heilige Geist hilft meiner Schwachheit. Und ich danke dir, dass du auch meinen Geschwistern, meinen Brüdern und Schwestern, wo sie überall jetzt dieses Wort hören, Herr, dass du ihren Schwachheiten hilfst und dass du aufrichtest. Du bist jetzt der hohe Priester. Du bist eingegangen in das Allerheiligste und du betest jetzt für die Kinder Gottes, für die Geschwister, deine Brüder und Schwestern, die deine Hilfe brauchen. Und du bist ein Gott der Witwen und der Waisen, der Armen, der Mühseligen, der Beladenen, die versagt haben, die Schwachen, die Kleingläubigen. Herr, du hilfst ihrem Glauben und ihrem Unglauben. Danke, Herr, dass du so treu bist. Halleluja, Halleluja. Amen.